Aus den Aufzeichnungen über Reden des Huangpu. Shravakas erlangen Erleuchtung durch Hören des Dharma. Darum die Bezeichnung Shravakas. Sie verstehen nicht ihren eigenen Geist. Erlauben, dass Begriffe aufsteigen, wenn sie der Lehre zuhören. Ob sie nun von der Existenz von Bodhi und Nirvana durch übernatürliche Kräfte, durch Glück oder durch Predigten erfahren, sie werden Buddhaschaft nur nach 3 Äonen endloser Dauer erreichen. Dies alles gehört zum Weg der Shravakas. Darum heißen sie Shravaka-Buddhas. Aber plötzlich der Tatsache gewahr zu werden, dass euer eigener Geist Buddha ist und nichts zu erreichen, keine einzige Handlung zu vollbringen ist, das ist der höchste Weg. Dies heißt wirklich einem Buddha gleich sein. Es steht nur zu befürchten, dass ihr Schüler auf dem Weg durch Aufkommen eines einzigen Gedankens eine Schranke zwischen euch und dem Weg errichtet. Von Gedankenaugenblick zu Gedankenaugenblick keine Form. Von Gedankenaugenblick zu Gedankenaugenblick keine Tätigkeit. Das ist Buddha sein. Wenn ihr Schüler des Weges Buddha werden wollt, braucht ihr keinerlei Lehre zu studieren. Ihr müsst nur lernen, wie ihr es vermeidet, nach etwas zu suchen und euch an irgendetwas zu klammern. Wo nichts gesucht wird, ist der ungeborene Geist gegenwärtig. Wo keinerlei Anhaftung besteht, ist der unzerstörbare Geist vorhanden. Was weder geboren ist noch zerstört wird, ist Buddha. Die 84.000 Methoden, die den 84.000 Formen der Täuschung entgegenwirken sollen, sind nur Redewendungen, die den Menschen zum Tor der Befreiung hinziehen sollen. In Wirklichkeit hat keine von ihnen wahren Bestand. Alles aufzugeben, das ist Dharma. Wer dies begreift, ist ein Buddha. Das Aufgeben aller Täuschungen aber lässt auch keinen Dharma zurück, auf den man sich stützen könnte. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Huangpu wird in Japan ja Obaku Kiyon genannt. Er ist, man weiß wohl nur das Datum, wann er gestorben ist, nämlich 850. Und war, wie ich schon gestern sagte, Nachfolger von Yakujo Ekai und Dharma Vater von Linchi Rinzai. Es gibt ein ganzes Buch mit Reden von Huangpu. Der Beamte Pei Siu war Huangpus Schüler. Und der hat aufgeschrieben. Und hatte auch die Gelegenheit, Huang Po zu fragen, zu allen möglichen Sachen. Schrieb das eben auf, was der antwortete, und gab seine Aufzeichnungen den Mönchen. Er lebte ja selber nicht im Kloster. Sie sollten überprüfen, ob das so einigermaßen stimmt, was er da so hingeschrieben hat. Und das, was dann daraus kam, hat er aufgeschrieben und veröffentlicht. Und das gibt es. Und für uns in einer deutschen Übersetzung aus dem Englischen von John Blofeld. Ich habe mich erst seit einem Jahr etwa mit Huang Po, ich sag mal so, beschäftigt. Ich vermute, euch ging es so wie mir auch, wenn ich das gehört habe. Ich habe nämlich Ausschnitte, gibt es als Hörbuch. Ist nicht lang zum Hören, vielleicht eine Stunde. Sehr schön gesprochen. Ich kann euch das auch schicken, wenn ihr wollt. Und das habe ich mir immer wieder mal angehört. Ich habe es gar nicht gelesen, sondern nur gehört. Und dann immer zwischendurch nachgedacht, natürlich auch, was ich gar nicht sollte, sondern immer nur hören, ne? Um zu kapieren, wovon redet der überhaupt? Was meint das eigentlich? Das habe ich dann so nach dem Motto gemacht, naja, immer nur wieder hören, ne? Irgendwas wird dann schon mal klickern. Ne? So. Naja gut, und ein bisschen davon, was ich dann vielleicht verstanden habe, worum es eigentlich geht oder was gemeint ist, erzähle ich euch heute und morgen. Am Anfang redet er ja von den Shravakas. Es gibt da so drei Unterscheidungen im Buddhismus, im Hinayana jedenfalls. Shravakas werden eben die genannt, die im Wesentlichen durch Hören von Lehren, durch Lesen, ich sag mal Verständnis erlangen. Aber das Problem ist, sie wollen etwas lernen, sie wollen etwas erreichen und dafür studieren sie halt. Ne? Und die Mahayanas, die ja sich etwas ziemlich überlegen gefühlt haben damals, haben die Hinayana-Mönche als Shravakas bezeichnet. Dann gibt es Pratyeka-Buddhas. Das sind diejenigen, die für sich selber die Buddhaschaft erreichen wollen und auch erreichen. Also eher so ich-bezogen. Auch das eine Bezeichnung, die man früher ja auf die Arhats, die Erleuchteten im Hinayana-Buddhismus, bezogen hat. Ihr sitzt da ja nur auf dem Berg, für euch ganz alleine befreit und guckt völlig unbeteiligt an dem, was da unten so alles in der Welt passiert. Und das Ideal im Mahayana sind die Bodhisattva-Buddhas, die sich hineinbegeben in die Welt der Unerleuchteten, Kontakt aufnehmen, das Bodhisattva-Gelöbnis abgelegt haben. Ich will erst Buddha werden, wenn alle Wesen erleuchtet sind. Mal offen gelassen, was das bedeutet. Ich würde mal so sagen, das sind dann eher die sozialen Wesen, die Sozialarbeiter, ne? Unter den Buddhisten. Spirituelle Sozialarbeiter. Aber Huang Po spricht nur von den Shravakas in diesem Fall. Sie verstehen nicht ihren eigenen Geist, erlauben aber, dass Begriffe aufsteigen, wenn sie der Lehre zuhören. Und egal, von was sie über Nirvana oder Bodhi oder die Weisheit oder Buddhaschaft etwas hören, entweder brauchen sie übernatürliche Kräfte oder müssen tierisch Glück haben. dass sie irgendwann mal nach unendlich langen Zeiten dann doch Buddha werden können. Ne? Eigentlich ist das eine Beschreibung, wie wir Buddhismus praktizieren. Ne? Also ich würde mich erst noch unter diese Kategorie unterordnen oder zuordnen. Ne? So. Ich will was erreichen. Wir wollen was erreichen, und das stelle ich euch auch mal. Ja, wir wollen mehr Ruhe im Geist haben, wir wollen vielleicht Erleuchtung erlangen, wir wollen klüger werden, wollen etwas wissen, etwas verstehen. Und wir erlauben unserem Geist, dauernd Begriffe aufsteigen zu lassen. Das heißt, wir benutzen für unser Verständnis dieser Welt, benutzen wir unser Denken, indem wir ja allen Sachen, allem, was wir begegnen, und soweit es in unser Bewusstsein und in unser Interesse gelangt, dem weisen wir Namen zu, Bedeutung, Bewertung. Und weil das jeder für sich macht, nach seinen eigenen Kategorien und Bewertungen und was ihm alles beigebracht worden ist und was er als erlebt hat als Kind, lebt ja jeder von uns in seiner eigenen Welt. Jeder erlebt seine ganz eigene Welt. Nicht? Am deutlichsten wird mir das immer bei jeder Auseinandersetzung, jedem Streit oder sowas mit meiner Frau zum Beispiel oder mit anderen ja auch. Nicht? Dass da Missverständnisse, ganz andere Deutungen sind von dem, was ich sage oder was sie sagt, was ich damit mache. Ja? Und dann gerät das aneinander und manchmal gelingt es, das aufzulösen, aber manchmal halt eben auch nicht. Ja? So, jeder lebt in seiner ganz eigenen Welt. Und nur soweit es unbedingt notwendig ist, halt um zusammenzuleben, einigt man sich auf bestimmte Begriffe und Bedeutungen. Klar, die Namen, dass das ein Fußboden ist und sowas, oder dass das draußen Regen ist. Sonst könnten wir überhaupt nicht miteinander klarkommen. Aber das, worum es uns eigentlich geht im Leben, nämlich die Bedeutung der Dinge und wie empfinden wir sie, wie erleben wir sie, die gleichen Situationen ganz, ganz unterschiedlich, ganz verschieden. Ja. Gibt ja so schöne Ratespiele, nicht, wo man ein Ehepaar interviewt und jeder soll vom Arzt über den anderen erzählen, wie erlebt der andere eigentlich diese und jene Situation? Was mag der andere? Was mag er nicht? Ja, was schätzt er an mir? Was schätzt er nicht? Das ist total spannend, ja. Weil das Ergebnis ja doch meistens ist, entweder ich habe keine Ahnung oder die Antwort von der anderen, meiner Frau in diesem Fall, na also so und so aber nicht. Ja, so. Trotzdem kommen wir irgendwie miteinander klar. Meister Zung Kao, der hat im 12. Jahrhundert gelebt, von dem sind viele, viele Briefe bekannt in diesem Buch von Gama Tsetse Chang abgedruckt. Kann ich sehr empfehlen. Und der schreibt an Sutun Li: Verbegrifflichung ist ein tödliches Hindernis für den Zen-Yogi. Gefährlicher als Giftschlangen oder wilde Tiere. Menschen von starkem Intellekt sind immer wie besessen von dem Wunsch, alles in gedankliche Begriffe umzusetzen. Sie können in all ihren Tätigkeiten sich niemals davon frei, ganz frei machen. Monate und Jahre vergehen. Und obwohl sie üben, wird dieses ihr Verlangen nur immer stärker. Ohne es zu wissen, werden der Geist und die Verbegrifflichung schrittweise zu einer Einheit. Wer sich davon freimachen will, entdeckt, dass es unmöglich ist. Deshalb sage ich, Giftschlangen und wilde Tiere kann man meiden, aber es gibt kein Mittel der verstandesmäßigen Verbegrifflichung zu entgehen. Intellektuelle Menschen wollen den niemals fassend ergreifbaren Dharma immer mit einem besitzergreifenden Geist erfassen und festhalten. Was ist das für ein Geist, der ergreifen und festhalten will? Es ist der Geist, der befähigt ist, zu denken und abzuwägen, die Verstandesseite des Intellekts. Die Menschen sind immer in eine Höhle des Denkens und des Intellekts eingeschlossen. Wenn sie mich sagen hören, macht euch frei vom Denken, sind sie verwirrt und verloren und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie sollten sich darüber klar sein, dass eben dieser Augenblick, in dem sie das Gefühl haben, verloren und verwirrt zu sein, die beste Zeit ist, für sie Verwirklichung zu erlangen. Also er sagt, man kommt aus dieser Verbegrifflichung, indem wir alles, was wir erleben und unser Interesse berührt, unmittelbar spontan im Geist in Begriffen formulieren. Und dann sagt er, Verwirrung eröffnet unmittelbare Erfahrung. Das heißt, wenn ich in einen Zustand hineingerate, in dem ich nicht mehr vorwärts und rückwärts weiß, in dem ich unsicher bin, tief verunsichert bin, ja, und mir es gelingt, meinen Geist zu stoppen, mich dadurch zu retten, dass ich das wieder versuche in Begriffe und Bedeutungen und Sinn und so weiter zu übersetzen, was ich gerade erlebe, was mich verunsichert hat. Sondern wenn es mir gelingt, in dieser Verunsicherung, in dieser Hilflosigkeit zu bleiben, dann besteht die Chance, sagt er, unmittelbar nur das zu erleben, was tatsächlich gerade da ist, was gerade passiert. Auch in Augenblicken der Angst. Weiß nicht, jeder von euch hat das ja mit Sicherheit schon erlebt. Momente von Angst, Momente von Unsicherheit, die, wenn ich mich später zurückerinnere, irgendwie eine besondere Tiefe von Erleben haben. Auch in Erinnerung dadurch ja bleiben. Ja? Aber was machen wir, nicht? Sobald wir uns dessen bewusst werden, versuchen wir da ganz schnell rauszukommen. Wer sich noch erinnert, darüber will ich jetzt nicht reden. Den Artikel von Hugo Benoit über die Demütigung. Der ist so formuliert, dass er sagt, die wahre Befreiung liegt nicht da oben. Das heißt, etwas oben heißt für ihn sozusagen etwas erreichen zu wollen, irgendwo hinzukommen. Er nennt das sogar in Richtung Göttlichkeit, Beherrschen der Welt kommt, sondern sie liegt unten. Sie liegt da, wo ich in einem Augenblick von Hilflosigkeit, Ratlosigkeit oder auch Verzweiflung oder Angst mir es gelingt, in diesem Zustand zu bleiben. Und dann festzustellen, dass das, so nennt es Benoit, der wahre Ort der Ruhe und der Befreiung ist. Wenn ich dann nämlich merke, das ist jetzt meine Formulierung, in Wahrheit passiert mir da gar nichts. Oder andersrum gesagt, ich brauche das gar nicht, diese Verbegrifflichung, dieses mich retten in Begriffe, Bedeutung, Sinn, mich selbst wieder aufbauen und so weiter. Ich brauche das gar nicht. Ja. So. Sondern das zu spüren und zuzulassen. Und dann, wie gesagt, merken, es passiert doch gar nichts. Ja. Huang Po sagt es so: Plötzlich aber der Tatsache gewahr zu werden, dass euer eigener Geist Buddha ist und nichts zu erreichen ist, keine einzige Handlung zu vollbringen ist, das ist der höchste Weg. Das Merkwürdige ist ja, dass wir uns das nicht zutrauen. Und so tun, als wüssten wir nicht, was gemeint ist, was das ist, wie es ist. In Wahrheit machen wir es halt so, ist es doch so, wir sehen 1000 Dinge am Tag, wir hören 1000 Geräusche, Stimmen, Sprache am Tag. Und gehen genauso damit um. Wir nehmen es wahr. Und zwar Voraussetzung ist, dass wir hellwach sind und es tatsächlich wahrnehmen und nicht nur so als Hintergrund vorbeirauscht, sondern dass wir es wahrnehmen. Ein Vogel zwitschern. Die Straßenbahn, die draußen vorbeifährt. Das Regenplätschern. Ja? Und kein Gedanke entsteht. Kein Gedanke entsteht. Ja? Das ist Buddha. Wir erleben die Wirklichkeit so, wie sie ist, ohne etwas dazu zu tun, ohne etwas wegzunehmen. Ich gehe auf der Straße, sehe die Leute, sehe die Menschen, manche auch wirklich, manchmal eben mit ganz wachen Augen, ganz klar, die an mir vorbeigehen. Spüre vielleicht sogar bei einigen, wenn ich sie wirklich wahrnehme, wie sie drauf sind, sage ich mal. Krieg irgendwie intuitiv mit, das heißt, ich gehe wirklich auch so mit vielen in Kontakt. Ja? Da ich aber kein Problem damit habe, ja, sage ich mal, habe ich kein weitergehendes Interesse. Ja? Nicht? Außer ich fange sofort an, ein Gesicht, was ich wahrgenommen habe, sofort irgendwie einzuordnen. Ja? Ach, der sieht aber traurig aus, oder mein Gott, der. Dem geht es aber gut. Ach, guck mal, wie die zwei miteinander reden. Das ist doch richtig nett. Oder irgendwie sowas. Ja? So sofort wie Begriffe fassen. Ja? Wenn ich ganz wach bin und ganz aufmerksam bin, findet das ganz häufig gar nicht statt. Ja? Wahrnehmen, empfinden und Gutes. Ja? Das ist Buddha. Huang Po sagt, es steht aber nur zu befürchten, dass ihr Schüler auf dem Weg durch Aufkommen eines einzigen Gedankens eine Schranke zwischen euch und der Wirklichkeit errichtet. Nicht? Weil in dem Moment, wo ich etwas in Begriffe fasse und dann über etwas nachdenke, bin ich in der Traumwelt, bin ich nicht mehr in der Wirklichkeit. Ja? Von Gedankenaugenblick, oh, jetzt habe ich meinen Text weggemacht. Was soll denn das? Von Gedankenaugenblick zu Gedankenaugenblick keine Form. Von Gedankenaugenblick zu Gedankenaugenblick keine Tätigkeit. Das ist Buddha sein. Ich habe es heute Morgen jemandem im Doksan erzählt. Ich habe es auch schon im Vortrag schon einmal erzählt. Ich bin mal drauf gekommen, als ich bei Prabhasha Dharmarushi beim Session, 7-Tage-Session war. Ich bin darauf gekommen, die wollte von mir im Doksan, egal auf welche Frage die sie stellte, eine spontane, sofort, zack, rauskommende Antwort. Ja, so. Egal, was ich dann gesagt habe. Sie wollte nur, das habe ich dann gemerkt, sie wollte nur, dass ich sofort, ohne einen Zwischengedanken, ohne einen Gedanken, sofort reagiere. Und dann habe ich mir vorgenommen, das ist jetzt 20, 30 Jahre her oder so, ja, 30 Jahre ungefähr. Dann habe ich mir vorgenommen bei dem Session, so, dass die einzige Möglichkeit, wie ich das hinkriege, ist, die ich damals hatte, klar, nicht zu denken. Das heißt also, ins Doksan reinzugehen und wirklich nicht zu denken, kein Gedanke. Ja. Und das wusste ich, das kriege ich nur hin, wenn ich es schaffe, mindestens 5 Minuten, bevor ich weiß, ich muss zum Doksan. Stopp. Immer wieder. Stopp. Ja. Konsequent Gedanken anhalten. Ich wusste, das ist nicht eigentlich die eigentliche Zen-Übung oder so, aber anders ging das nicht. Das habe ich dann auch, weil das war eine 10-Tage-Session in den Niederlanden. Und ich habe das dann auch einmal, weiß ich noch, ob noch mehr weiß, erinnere ich nicht, aber einmal weiß ich noch, ich habe das hingekriegt, ja, dass ich wirklich ohne jeden Gedanken ins Doktern gegangen bin, mich hingesetzt habe. Und sie hat mir solche blöden Fragen gestellt, wie ich sie auch heute jemandem gestellt habe, wo steht der Mond gerade oder sowas, ja. Zack, sofort, egal, da, gar nicht nach Wahrheit oder sonst was suchen, sondern nur reagieren. Und da habe ich in einem Doxan, ich weiß nicht, 5, 6, 7 solcher Fragen, die sie mir so richtig hinschoss, sofort antworten können. Ja. Wie ich da rausging, fand ich mich natürlich geil. Nicht? Oder eine andere Situation, jetzt vor 3 Jahren vielleicht oder 2, weiß nicht mehr, bei einem 7-Tage-Session bei Harada Roshi, mussten alle zum Doksan gehen. Das heißt, sitzen bleiben, gut konnte man, aber ich wusste, das wird nicht geschätzt. Bin zum Doksan gegangen und wusste aber auch nichts, was soll ich da, also hatte kein Koan. Ne? So. Und dann, jetzt, wenn ich jetzt sage, habe ich es hingekriegt, ist es falsch, weil es war ganz einfach, ganz leicht. Ja. Ich habe die Tür aufgemacht, habe meine Sampais gemacht, habe mich dann, bin nach vorne gegangen, hingekniet, Verbeugung, bin einfach dann sitzen geblieben. Und in dieser ganzen Zeit war ich wirklich vollkommen leer. Ja, kein Gedanke, nichts, ich wollte nichts. Ich war oft öfter bei ihm, wo ich dann dachte, naja, ich frage jetzt was oder mach irgendwas oder irgendwie sowas. Ja. Wo ich dahinter kam, alles Quatsch. Ja. Und er hat mich da sitzen lassen und nach gar nicht lange Zeit, eine halbe Minute oder sowas, ja, geklingelt. Ja. Ich wusste ganz genau, das habe ich interpretiert wieder als eine ganz große Anerkennung. Ja, ja, genau so. Hier gibt es nichts zu tun, hier gibt es nichts zu erreichen, du musst hier nichts machen, ja, einfach nur da sein. Das ging leicht, relativ leicht, weil ich erstaunt war, aber auch ziemlich am Ende eines 7-Tage-Session. Was ist dieser Geist, von dem immer hier die Rede ist? Da finde ich bei Rinzai schon fast sowas wie eine Definition. Rinzai sagt, Jünger des Weges, der Geist ist ohne Form und durchdringt die 10 Richtungen. Huang Po redet immer von dem Geist. Ja, wo man sich ja fragt, was meint er damit eigentlich? Rinzai sagt, im Auge wird es Sehen genannt, im Ohr wird es Hören genannt, in der Nase riecht es Gerüche, im Mund führt es die Rede. In der Hand ergreift es und hält es, in den Füßen läuft es und trägt es. Grundsätzlich ist es ein einziges, reines Strahlen. Wenn geteilt, wird es zu den 6 harmonisch vereinten Sinnesbereichen. Du bist, wo immer du bist, befreit. Also so ein Ding wie Geist gibt es. Gemeint ist deine Wahrnehmung, dein Berühren, dein Gewahrsein, dein Erleben. Das Erleben, das ist Geist. Die Wirklichkeit erleben. So habe ich Huang Po verstanden. Ob es stimmt, lasse ich mal offen, weiß ich nicht. Es geht ihm darum, die Wirklichkeit zu erleben. Ich habe bei diesem Beispiel mit Harada Roshi im Dzogchen, da hatte ich sowas, die Wirklichkeit erlebt, ohne jede Anstrengung. Das war einfach da, das war oberaffengeil. Ja. Hinterher, in der Rückerinnerung. Ich weiß nicht, ob ich könnte es nicht, ich wüsste nicht, wie man es üben kann oder wie man. Ich versuche das immer schon so, dass ich versuche, wirklich ganz bewusst, auch beim Sitzen, aber im Alltag auch, immer wieder ganz bewusst, mein Denken eigentlich abzuschalten. Also diese Tendenz, sofort etwas in Begriffe zu fassen, abschalten, dann wirklich nur wahrnehmen, was ist hier gerade. Also einfach mit den fünf Sinnen, ja, mit den fünf Sinnen wahrnehmen. Was ist hier eigentlich gerade? Hier geht das wunderbar. Ich finde zum Beispiel abends beim Yasa, wenn es hier drin dunkel ist und dann sind die Fenster ja da so beleuchtet, sodass sozusagen die kleinen Rahmen, die da sind, von außen so leicht beleuchtet sind. Also ich finde, das sieht oberhalb geil aus, so schön. Ja. Könnt ihr jetzt nicht gucken dann. Aber diese Front da, ja, so. Und ich denke, es ist so ähnlich, wenn oder nichts anderes, ja, wenn du irgendetwas siehst, was dich berührt, was ein wunderbar Gefühl irgendwie auslöst, ob das ein Bild ist, ob das eine Landschaft ist, ob das ein Mensch ist, den du siehst oder so. Dieser erste Moment, das erste Nennen, über das ich ja oft schon geredet habe, dieses erste Nennen, zu halten. Ja. Also nicht irgendwie, auch mit, dass der Geist nicht in dieses Bewusstsein von Ich und Nicht-Ich, das zweite Nennen, reingeht, geschweige denn in das Reflektieren darüber. Ja. Vielleicht könnte man das sagen, dass das eine Art Training sein kann, tatsächlich wirklich das zu üben, den Geist ganz wach darauf achten, dass er nicht ins Denken verfällt, ja, sondern diese Momente immer länger werden. Ich habe für mich den Eindruck, das geht. Ja. Dass ich wahrnehme, erlebe, und das geht sogar, wenn man mit jemandem redet oder jemandem zuhört. Nicht jemandem konzentriert zuhören, heißt ja auch nicht selber denken dabei. Ja. Nicht immer so, wie wir das machen, einhaken und schon und kommentieren oder reflektieren, was er gerade gesagt hat, weil dann kriegen wir den nächsten Satz ja schon nur zur Hälfte mehr mit oder gar nicht. Ja. Ich denke, das kann man wirklich üben und die Welt erlebt sich wirklich anders. Hi.